Voluntarismus gibt es ja schon eine ganze Weile. Und da haben sich in der Wissenschaft viele Definitionen etabliert. Man kann aber sagen, dass sich einige Stränge durchgängig ziehen lassen. Das erste ist, man hat sich darauf geeinigt, damit in erster Linie Gewalt, politische Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren zu bezeichnen. Wenn Staaten ähnliche Gewalt ausüben, bezeichnen wir das gerne als Terror im Gegensatz dazu. Dann gehen wir davon aus, dass die Taten vornehmlich aus dem Untergrund begangen werden und einen kommunikativen Aspekt haben. Das heißt, der Terrorist wird sich eher willkürlich gewählte Opfer aussuchen, um den jeweiligen Staat, der betroffen ist, zu einer Überreaktion zu provozieren. Und darüber hinaus die Bevölkerung in Angst und Schrecken, da kommt ja auch der Name her, Terror, Terrorismus, in Angst und Schrecken zu versetzen. Das sind so die Hauptdefinitionsmerkmale. Also es ist eine terroristische Kampagne, zielt auf die Erzeugung von Angst und Schrecken in der Bevölkerung durch die Auswahl willkürlicher Ziele meistens.
Manche Attentate werden ja sofort als Terrorakt bezeichnet, andere nicht. Ich habe zum Beispiel im Zusammenhang von Charlottesville kaum jemals von Terrorismus gehört. Entspricht denn dieser Vorfall vom vorletzten Wochenende, wo ein Rechtsradikaler in eine Menschenmenge gefahren ist, entspricht er gar nicht dieser Terrorismusdefinition?
Ich denke, dass es durchaus diskutiert worden ist, ob man das jetzt nun als sogenannten, wie die Amerikaner es nennen, Domestic Terrorism bezeichnen möchte. Und es wurde sowohl von der Demokratischen Partei als auch vom so Jeff Sessions propagiert, dass das als Terrorismus behandelt werden sollte. Ich persönlich würde nicht jede politische Gewalt, die im Inneren stattfindet, als Terrorismus bezeichnen, weil es in letzter Zeit viele verschiedene Phänomene gab. Und ich würde diese Form von Gewalt als gewaltbereiten Extremismus bezeichnen, weil eben die Komponente einmal des kommunikativen Aspekts ein bisschen fehlt. Das heißt, man versuchte direkt den Gegner zu töten und es wurde ja auch umgesetzt. Und es war ja auch nicht gerade der Staat das Ziel der Propaganda, sondern es waren ja die Gegendemonstranten, die sich den Rechtsextremen da entgegengestellt hatten. Wir bezeichnen das in Deutschland als Konfrontationsgewalt und das ist ein Phänomen, das wahrscheinlich auch in Zukunft eher zunehmen wird. Wir haben gerade eine Studie fertiggestellt für das Bundesinnenministerium und ich würde es eigentlich gerne von Terrorismus abgrenzen. Also es sind Überschneidungen natürlich, weil es von den ähnlichen Tätern ausgeht. Es können die gleichen Täter, können politisch für Gewalt gegen den radikalen Gegner anwenden. Sie können aber natürlich auch terroristische Taten aus dem Untergrund provozieren.
Sie haben Terrorismus definiert als politische Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren mit einem Kommunikationsaspekt. Wo nimmt denn historisch gesehen dieser Terrorismus seinen Ursprung?
Da sind in der Wissenschaft auch unterschiedliche Stränge ausgemacht. Die einen schreiben es den Anarchisten zu in Russland, die Propaganda der Tat für sich beanspruchten. Ich sehe seine Anfänge vor allem in den Dekolonialisierungskriegen, als schwache Akteuren gegen die Kolonialmächte vorgingen und dadurch, dass sie Anschläge aus dem Untergrund begingen, überreagierten die Kolonialmächte und nahmen die gesamte Bevölkerung quasi als Geisel, weil man natürlich den Täter nicht fassen konnte. Der Täter geht in den Untergrund und schwimmt sozusagen wie der Fisch im Wasser in der Bevölkerung. Dadurch macht sich die Kolonialmacht die gesamte Bevölkerung zum Feind und die Bevölkerung, die zunächst der sogenannte zuschauende Dritte gewesen wäre, wird loyal den Terroristen gegenüber. Wir konnten das in Algerien sehr gut beobachten. Diese Strategie hat lange Jahre auch in Nordirland funktioniert. Ich glaube, das passt mit der Komponente Provokation von starken Staaten sehr gut zusammen.
Sie haben es mehrmals erwähnt, Terrorismus beinhaltet immer auch diesen Aspekt von Kommunikation. Wir als Medien werden also schnell mal als ein Sprachrohr von dieser Propaganda. Was raten Sie den Medienschaffenden? Wie soll überhaupt umgegangen werden, um nicht zum Handlanger zu werden von TerroristInnen und Terroristen?
Also zunächst, ich maße es mir nicht an, den Medien was anzuraten. Ich finde es sehr gut, dass wir freie Medien haben und das unterscheidet uns ja von vielen Diktaturen, die erst Terroristen in den Untergrund treiben. Solange bei uns jede Opposition eine Stimme hat, auch durch die freien Medien, gewährleisten wir eigentlich, dass das politische Gewalt eher weniger stattfindet, weil sie andere Kanäle findet. Andererseits bedürfen natürlich Terroristen des Resonanzbodens. Terroristen möchten eine Message transportieren. Sie werden sich vielleicht an die Geiselnahmen der Palästinenser erinnern. Die hätten natürlich ohne die Fernseh-Live-Übertragung während der Olympischen Spiele keine Resonanz gehabt. Und so bedarf jeder Terrorist der Medien, die quasi da seine Kommunikation verstärken. Andererseits muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren was geändert hat. Also Medien dürfen einfach nur nicht unreflektiert die Tat so darstellen, dass der Täter als Held dasteht. Das ist vereinzelt vorgekommen, dass die Fokussierung auf den Täter natürlich nur den Terroristen dient. In letzter Zeit, vor allem in Ländern, in denen mehrere Anschläge stattgefunden haben und die auch eine langjährige Erfahrung haben, wie Frankreich und Großbritannien, ist es mittlerweile so, dass auch den Opfern mehr Aufmerksamkeit zuteil wird und somit schwächt man den Effekt, den Terroristen für sich quasi in so einer Art von Gewalt sehen ab und nimmt ihnen den Wind aus den Segeln.